Ja, herzlich willkommen in der zweiten Stunde des Lokalmagazins auf der 96,6 der Wüstenwelle. Im Livestream unter www.wo-ist-welle.de weltweit zu hören und im Kabel auf 97,45. Mein Name ist Elvira Stecher. Ich bin jetzt verantwortlich für die zweite Stunde des Lokalmagazins am heutigen Montag, den 26. November in der Live-Ausgabe. Strahlung. Und wir haben heute wieder eine Sendung zu einem Thema, das letztendlich nicht nur uns Frauen betrifft. Der November ist ja so eine Art Schicksalsmonat der Deutschen. Und im November 1918 geschah etwas, das die Männer betraf. Die durften nämlich endlich alle gleichberechtigt wählen. Das gab es nämlich vorher auch nicht, da gab es eben auch ein Stufenwahlrecht, wenn es eines gab. Und diesmal durften auch die Frauen wählen und sie durften sich auch wählen lassen. Und dieses Wahlrecht war in der Weimarer Republik, wurde am 12. November aufgerufen, am 30. November verankert gesetzlich. Und das ist uns ein Anlass, dieses Datum zu feiern. Nicht nur uns hier bei der Wüstenwelle, sondern eben auch in ganz Deutschland und auch in Tübingen. Da gibt es nämlich einen runden Tisch zum Frauenwahlrecht. Und da gibt es viele Veranstaltungen dazu. Und ja, wir fragen uns natürlich auch, was hat sich denn da verändert? Ich habe hier jetzt zwei Frauen als Gäste im Studio, die als Verkörperungen einer Entwicklung gelten können. Es sind nämlich Frauen, die in Tübingen an Stellen sitzen, wo sie Dinge bewirken können. Und ich begrüße ganz herzlich die Leiterin der Stabsstelle für Gleichstellung und Integration, die den runden Tisch ins Leben gerufen hat, Lucia Köberlein.
Hallo.
Und ich begrüße Frau Professor Gabriele Abels, Professorin der Politikwissenschaften.
Guten Tag.
Jetzt gibt es sehr viel. Es wird eine Stunde wird gar nicht reichen über die spannenden Themen, über die wir mit den beiden Gästen sprechen können. Aber kommen wir erstmal auf die Veranstaltung. Am 30. ist der Festakt. Es gab schon einige Veranstaltungen, aber jetzt am 30. ist so richtig feierlich. Was ist denn da alles geplant?
Wer soll? Ja. Also wir haben ja, also die Frau Abels, die war sozusagen der Kopf des Ganzen. Sie hat quasi, wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet. Und zwar sind ja so viele Frauen am runden Tisch gesessen, dass klar war, es gibt so viele Veranstaltungen, das kann die Stabsstelle nicht alleine managen. Und sofort haben sich quasi rund um die vier wichtigsten historischen Tage Arbeitsgruppen gebildet. Und die Frau Abels hat jetzt hier den Festakt sozusagen die Federführung übernommen. Das finde ich ganz arg toll und ich freue mich da riesig über die Zusammenarbeit, die da jetzt auch entstanden
ja,
ist.
Finde ich auch wunderbar.
Ja, also auf jeden Fall wird an diesem Festakt die Frau Professorin, eine der ersten Frauenlehrstühle sozusagen, eine der ersten, den Frauenlehrstuhl innehatte in Deutschland, die Frau Professor Ute Gerhardt. Professorin Ute Gerhardt einen Festvortrag halten, vom Recht Rechte zu haben. Wir werden aber auch unseren runden Tisch zunächst vorstellen, nochmal zeigen, in welchem Rahmen das auch entstanden ist. Wir werden diesen Festvortrag haben. Wir werden eine wunderbare Sopranistin da haben, begleitet am Flügel von der Frau, die passend zum Anlass uns auch musikalisch nochmal begleitet. Jugendgemeinderätinnen und Schülerinnen werden quasi auch noch performen ein Stück weit. Das wird uns wirklich überraschen, was die alles vorhaben. Ich freue mich schon total drauf.
Genau, und wir haben natürlich auch das Stadtmuseum dabei. Ja. Die haben eine Ausstellung vorbereitet auf sogenannten Roll-Ups, auf denen sie dann zentrale Frauen aus der historischen Frauenstimmrechtsbewegung in Deutschland und auch darüber hinaus vorstellen werden.
Genau. Und weil wir wissen, dass zu einem Festakt auch Gaumenfreuden gehören, werden auch diese auf ihre Kosten kommen.
Genau.
Ja. Also ich freue mich riesig drauf. Der Buch, also Frauenbuchladen ist auch da, Talestris. Also da mit Lektüre rund ums Frauenwahlrecht. Da können geschmückert werden oder auch eingekauft. Ja.
Ich habe auch noch so ein kleines Detail gelesen, das ich wirklich sehr amüsant fand. Wir hatten die Frau Professor Abes ja letzten Montag da für die Filmreihe Kampf ums Wahlrecht. Die Frauen, die damals etwas despektierlich als Suffragetten betitelt wurden. Und diese Frauen hatten ein Erkennungszeichen.
Genau, die haben nämlich in der Regel Schärpen getragen und mir ist es dann auch gelungen, über einen Versand in Großbritannien auch solche Schärpen in den Farben der Suffragetten, weiß, grün und violett mit der Aufschrift Votes for Women und dann solche Broschen zum Anstecken, die diesem Jubiläum auch nochmal Rechnung tragen. Also das habe ich aus Großbritannien organisiert, sodass wir auch vom runden Tisch erkennbar sind und auch die Schülerinnen, die jungen Gemeinderätinnen dann auch erkennbar sind als Mitveranstalterin. So haben wir uns dann zumindest ein bisschen verkleidet zu Ehren auch des Gedenkens an die Frauenstimmrechtlerinnen, die vor 100 Jahren für uns gekämpft haben.
Ja, wenn man das Plakat anguckt, sieht man ja die Frau mit ihren wunderbaren Hüten. Eigentlich hätte ich das auch toll gefunden, so einen wunderbaren Hut. Aber ich habe dann auch gehört, also es gab keine Hutpflicht mehr und manche haben sich sowieso nicht dran gehalten, zum Beispiel die Anita Augsburg. Tolle Frau gewesen. Also es ging auch mit kurzen Haaren und ohne Hut.
Genau. Mir wirbeln jetzt die Gedanken durch den Kopf mit Kleiderregeln, Respekt vor Frauen. Wie machen Frauen Politik? Ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn ich auf diesen Festakt schaue, da ist auch viel Spaß dabei und viel Lebensfreude und Zugewandtheit, wie man ja ein Zusammengehörigkeitsgefühl macht für ganz unterschiedliche Menschen und wie man auch miteinander feiern kann. Und ich frage mich, ob das nicht auch etwas sehr Weibliches ist, das da durchschimmert. Ich weiß es nicht, aber ich habe in einem dieser Artikel auch gelesen, dass sich die Politik eben auch verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und ich frage mich, inwiefern das eben auch diese ganze Veränderung der Gesellschaft eben auch mit der Veränderung der Geschlechterrollen zu tun hat. Ich weiß es nicht, aber
so ein bisschen schon. Ich habe bei uns am Institut, als ich vor 11 Jahren gekommen bin, die erste Weihnachtsfeier eingeführt und es gab dann emeritierte Kollegen, die dann gesagt haben, huch, warum haben wir das nicht eigentlich schon früher gemacht?
Ja, und wir feiern den 8. März zum Beispiel regelmäßig, sowohl verwaltungsintern als auch extern mit der ganzen Stadt. Das ist auch was Tolles.
Ja.
Da kommen viele und vielerlei und wirklich Vielfalt von Frauen zusammen.
Das ist, wir feiern das ja auch in der Wüstenwelle, auch immer mit Kaffee und Kuchen, wo jede was bringt. Und es ist auch bei unseren Redaktionssitzungen so, dass ein kleiner Imbiss gereicht wird. Und ich frage mich, ich weiß nicht genau, wer das eingeführt hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Frau Schenklun war, unsere Geschäftsführerin. Ja, es waren sehr viele Frauen beteiligt an diesem runden Tisch. Und es geht ja dann nicht nur darum, etwas zu feiern, sondern dieses Feiern ist auch der Anlass, ein Resümee zu ziehen und Kräfte zu bündeln. Wir waren alles dabei an diesem runden Tisch. Das war ja eine ganz große Runde eigentlich.
Ja, also es konnten nie alle gleichzeitig immer da sein, aber wenn wir alle zusammenzählen, dann waren es 50 aktive Frauen und ein Mann, der Herr Rauch. Die vertreten waren am runden Tisch und zwar, ich glaube, es waren insgesamt 36, also die haben quasi 36 Organisationen, Institutionen, Politik, also alle möglichen Bereiche der Gesellschaft vertreten. Also es war wirklich ein breiter Tisch, also so alle, soll ich sagen, fast alle politische Couleur war vertreten. Aber auch Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft. Und das fand ich ganz, ganz schön zu sehen, wie Frauen auch aus unterschiedlichen Perspektiven zusammen auf ein Thema schauen können und ein Band finden, um das zu verknüpfen und gemeinsam, also auch mit Lust und Freude, so wie wir es gemacht haben, voranzubringen. Es gibt eine Power. Und so habe ich den runden Tisch empfunden, als wirklich kraftspendend Power.
Genau. Und diese Vielfalt und Buntheit, die spiegelt sich ja auch im Programm wieder. Das ja ganz, ganz unterschiedliche Arten von Veranstaltungen umfasst und in denen auch teils unterschiedliche Kreise adressiert werden, ja, und die wir als Besucherinnen und Besucher da auch im Blick haben.
Ja. Also jetzt auf die Gefahr hin, dass ich jemanden nenne und jemand anders sich nicht genannt fühlt, aber dass man ein bisschen eine Vorstellung bekommt, wer alles drin war in dem runden Tisch. Das waren also Gemeinderätinnen, die vertreten waren?
Ja, also der erste runde Tisch sozusagen, da haben wir ja einen Aufschlag gemacht. Aber es war uns klar, dass der Aufschlag quasi wie ein Schneeball weiterrollt und diejenigen, die beim ersten Mal dabei sind, wiederum andere ansprechen. Und so haben wir also einfach quasi gesteuert, dass Frauen aus der Politik dabei sind, was ja total wichtig ist, dass Frauenorganisationen, Frauenverbände dabei sind, dass Frauen aus Kultur, vor allem auch aus Wissenschaft dabei sind, dass Frauen aus dem Frauenunterstützungssystem dabei sind, dass Medien mit dabei sind, ganz wichtig. Wir sind ja heute bei den Mädchen auch. Ich glaube, jetzt habe ich alle Bereiche so aufgezählt, die vertreten waren.
Zum Beispiel das Stadtmuseum macht mit, es machen die Politikwissenschaften mit, es gibt Vereine wie Mädchen, Frauen helfen Frauen,
BAF,
genau. Der Poetry Slam, auf den bin ich auch sehr gespannt.
Ja. Jugendgemeinderätinnen machen mit.
Ja. Ja.
Kommunalpolitikerinnen machen mit.
Genau.
Ja, also auch Partei Frauenunion macht mit. AST von den sozialdemokratischen Frauen machen mit. Also sind wirklich ganz verschiedene.
Genau. Deutsch-amerikanisches Institut auch dabei.
Ja. Hoffentlich vergessen wir jetzt niemanden.
Das ist jetzt die Gefahr.
Also Integrationsrat.
Also es ist mir bewusst, dass es ein wenig gefährlich ist, das so zu machen.
Ja.
Aber ich habe halt gedacht, ich als Hörerin würde denn schon wissen wollen, ja, muss ich mir da vorstellen, wer ist denn da alles dabei in so einem runden Tisch? Und man kann jetzt nicht, wir können nicht alle aufzählen, weil wir auch nicht alle im Kopf haben. Sollen einfach nur ein paar Beispiele sein, wer da alles dabei ist. Es waren noch viel mehr.
Volkshochschule, also Bildungsträgerin, alles Mögliche.
Also und also auch noch sehr viele Initiativen, die wir jetzt nicht genannt haben, die einfach zu viel wäre, das alles zu sagen.
Aber sie sind alle aufgezählt in der Broschüre Frauenwählen.
Genau. Frauenwählen, was ja eine Mehrfachbedeutung hat auch. Also da kann man nachgucken, wer da alles dabei ist, wer da alles Veranstaltungen macht, und die laufen ja nicht nur im November, sondern die laufen bis Herbst nächsten Jahres. Und das kann man auch auf der Website der Stadt Tübingen sehen. Unter 100 Jahre Frauenwahlrecht ist das auch nochmal einzusehen, das Programm. Genau. Ja, also ein Mosaik von vielen, die zusammenarbeiten. Ein ganz wichtiger Satz, zusammenarbeiten aus verschiedenen Perspektiven heraus. Vielleicht machen wir ein bisschen Musik, damit die Hörer und Hörerinnen die ganze Info ein wenig verdauen können. Und dann schauen wir weiter. Es gibt noch sehr viel, was wir euch zu erzählen haben. Ja, Lokalmagazin, zweite Stunde, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir haben jetzt gerade die Claire Waldoff gehört mit Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und sie singt da im Prinzip, hören wir das, wovor die Männer Angst haben. Wenn die Frauen an die Macht kommen, dann quetschen sie uns an die Wand und behandeln uns so, wie wir die Frauen behandelt haben. Oder so? Ich weiß nicht. Am 12. November 1918 kam dieser Aufruf für das allgemeine Wahlrecht, das aktive und passive Wahlrecht auch für Frauen umschlossen hat. Jetzt habe ich vorhin gefragt, dass ich mir eigentlich, als ich das gehört habe, so gefragt hat, ja, wer war das denn eigentlich, der das gemacht hat? Und es gab ja irgendwie dieses Ausrufen der Weimarer Republik. Das war ja zweimal, und dann hat irgendjemand diesen Aufruf gemacht und irgendjemand hat das Gesetz beschlossen, und dann wurde erst der Reichstag der Weimarer Republik gewählt. Also zum einen, wer hat denn die Möglichkeit, solche Dinge zu formulieren, wer setzt sie um und was ist seither passiert? Mhm. Ein bisschen viel auf einmal, aber ich frage jetzt mal die Frau Abels, die
ja,
ist Expertin.
Das war natürlich bewegte Zeiten und gerade der November war dann bewegt mit dem Stichwort Novemberrevolution. Deutet sich das ja schon an, dass sich die Ereignisse da auch überschlagen haben, die zweifache Ausrufung der Republik. Durch Scheidemann, durch Liebknecht, dann drei Tage später das Wahlrecht zu verkünden und bis zum Inkrafttreten, dass es von der Übergangsregierung passiert, so wie das in solchen revolutionären Zeiten durchaus üblich ist. Den Kaiser gab es nicht mehr, die alten Strukturen waren außer Kraft gesetzt und dann eben diese Übergangssituation. Und wir haben dann ja mit den Wahlen am 19. Januar 1919 dann nicht nur den ersten Reichstag, sondern die verfassungsgebende Nationalversammlung ist da einberufen worden, damit konstituiert worden, die dann ja auch die Weimarer Reichsverfassung dann eben auch geschrieben hat innerhalb von kurzer Zeit. Und da ist dann dieses Reichswahlgesetz, was die Gleichheit des Wahlrechts festlegt, dann auch in einer entsprechenden Verfassungsbestimmung übernommen worden. Und das war sozusagen der Einstieg erstmal in diese politischen Rechte. Damit war natürlich ein wichtiger Etappensieg erzielt. Aber dann war die Frage, was bedeutet das denn? Welche Wirkungen hat das? Für die Frauen war der Kampf ums Frauenwahlrecht einer um Gleichheit, um Anerkennung. Es war ein Teil eines politischen Freiheitskampfes. Es gibt ein schönes Zitat von Hedwig Dohm, die in den 1870er Jahren schon gesagt hat, fordert das Wahlrecht, denn über das Wahlrecht geht der Weg zur Freiheit und zur Selbstständigkeit der Frau. Und worauf sich dann auch die Frauen im Reichstag konzentriert haben in den 20er Jahren, ist zu versuchen, Gesetze durchzubringen, die die soziale Lage der Frauen verbessern. Und dann nicht nur der Frauen, sondern auch der Kinder. Das hing dann immer mit dran, das Recht auf Bildung, das Recht auf Berufstätigkeit, nicht nur sagen, Hausmädchen zu sein, Hauslehrerin zu sein, sondern der Zugang zum Lehrerinnenberuf, der Zugang zum juristischen Berufen, ganz zentral. Viele der Frauen, auch der Frauenstimmrechtlerinnen, hatten Rechtswissenschaft studiert, durften es aber nicht praktizieren. Deshalb war ein Fokus der Zugang zum Richteramt, der Zugang zu den anwaltlichen Berufen, den auch zu erreichen. Die Frage der Gleichstellung der unehelichen Kinder. Also all das war auch schon die Frage. Prostitution waren wichtige gesellschafts- und sozialpolitische Fragen, die die Frauen auf der Agenda hatten. Und da haben sie in der Weimarer Zeit dann eine Reihe von Verbesserungen dann erstmal erzielt. Auch wenn wir wissen, dass vieles davon durch die relativ kurze Zeit der Weimarer Republik und dann der Übergang in den Faschismus, dann viele dieser Erfolge auch wieder zurückgedreht worden sind und danach auch wieder neu erkämpft werden mussten.
Und manche Forderungen sind immer noch aktuell, wie zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit, können wir immer noch fordern, sozusagen. Wir haben immer noch ein Gender Pay Gap.
Ich hatte neulich zwei junge Frauen da, die einen Selbstverteidigungskurs angeboten haben, jetzt am Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen. Und die haben mir erzählt, ich habe gefragt, was sie für Erfahrungen haben. Die eine hat erzählt, ihr Professor hat sich über sie lustig gemacht, als sie an der Uni ein Referat gemacht hat über dieses Gender Pay Gap Experiment, das Terre de Femme durchgeführt hat. Also als kleine Bemerkung am Rande.
Ja, der kannte dann deine eigenen Statistiken nicht gut, die es ja durchaus, das heißt deine eigenen, aber es gibt ja haufenweise offizielle Statistiken dazu, die das sehr, sehr klar belegen. Es gibt viele Studien aus der Wirtschaftswissenschaft dazu, die auch verdeutlichen. Es gibt einen Teil des Gender Pay Gaps, der ist nur über den Faktor Geschlecht zu erklären.
Mhm. Ja. Ja, waren das damals auch schon Frauen, die, also bestimmte Frauen, die das durchgesetzt haben, dass das Frauenwahlrecht aufgenommen wurde in der Weimarer Republik? Weil ich habe gehört, dann in der Bundesrepublik haben wir eine Mutter des Grundgesetzes, der wir das auch zu verdanken haben, dass die Gleichberechtigung, Gleichstellung aufgenommen wurde, explizit.
Ist das Also das war der zweite Schritt. Es war klar, wir müssen weitergehen als Weimar, weil mit gleiche staatsbürgerliche Rechte heißt noch nicht Gleichberechtigung beziehungsweise tatsächliche Gleichstellung dann auch. Und von daher fand ich, also wir feiern ja nächstes Jahr auch 70 Jahre Grundgesetz. Mhm. Ich finde, das müssen wir auch wirklich gut feiern, weil das war sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Artikel 3 Absatz 2 sozusagen ins Grundgesetz bekommen haben, wo halt drinsteht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und später dann noch den Zusatz, und es gibt die staatliche Verpflichtung, diese Gleichberechtigung auch tatsächlich umzusetzen. Damit hängt zum Beispiel auch meine Stelle zusammen. Ohne diesen Zusatz wird es die wahrscheinlich nicht geben. Also aber das ist mir jetzt nicht wegen der Stelle wichtig, aber es ist wichtig, dass die tatsächliche Gleichstellung auch umgesetzt wird, ja. Weil das war ein langer Weg.
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, dass diese Verpflichtung, das auch umzusetzen, weil wir hören ja immer wieder davon, es gibt Gesetze für etwas, aber sie werden nicht umgesetzt und man braucht immer ein Instrumentarium, um etwas umzusetzen. Das Instrumentarium muss ja auch geschaffen werden. Und das war ja ein ganz langer Prozess. Die Frau Abels hatte da auch einiges im Vorgespräch schon erzählt, wo ich richtig mit den Ohren geschlackert habe.
Genau, also Elisabeth Selbert, die sozusagen die Mutter dieses Artikel 3.2 ist, der war sehr klar, dass diese alte Bestimmung der Weimarer Verfassung grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, dass es letztlich zwei Einschränkungen sind. Das Grundsätzliche ist eine Einschränkung und die Einschränkung auf staatsbürgerliche. Weil sie wollte auch sagen, eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft und gerade auch im Ehe- und Familienrecht, was die Frauen massiv diskriminiert hat. Und das war im Parlamentarischen Rat nicht unumstritten. Auch unter den anderen drei Müttern des Grundgesetzes war das nicht unumstritten. Aber sie hat dafür gekämpft. Ihr ist es gelungen, auch eine Mobilisierung in der Gesellschaft dafür zu erzielen, in Zeiten, in denen das eigentlich nicht so sonst war, dass die Bevölkerung großen Anteil am Verfassungsprozess genommen hat. Und wir haben dann ja diese Bestimmung, wie Frau Küberlein gerade schon sagte, gleich Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Mit dem Zusatz im alten Grundgesetz in der ersten Fassung, dass bis Ende 1953 alle dieser Bestimmung entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben sein sollten. Es gab dann ein Gesetz, was aufs Ehe- und Familienrecht abzielte und in dem es dann die Frage war, wie geht man damit um, wenn Mutter und Vater sich bei grundlegenden Entscheidungen zum Wohle des Kindes nicht einigen können, wenn die Frage etwa, auf welche Schule soll das Kind gehen, wenn man sich nicht einigt und das Gesetz hat festgelegt, dann väterlicher Stichentscheid. Irgendeiner muss entscheiden, also muss es dann der Vater sein. Das Gesetz ist dann vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und die damalige erste Bundesverfassungsrichterin, die dafür zuständig war, ist wichtig gewesen, um das abzulehnen, dass dann Ende 58 eben klar war, dieses Gesetz ist nicht mit dieser neuen Bestimmung Artikel 3.2 vereinbar, wenn es dann doch wieder ein Primat des Mannes festlegt. Also insofern ist das aufgehoben worden. Im Zweifelsfall muss dann das Jugendamt eingeschaltet werden. Interessant ist aber auch, welche aus unserem heutigen Verständnis sehr klar entgegenstehenden Bestimmungen weiter in Kraft geblieben sind. Also die Erlaubnis zu fragen, ob Frau einen Führerschein machen darf, ob sie ein Bankkonto eröffnen darf, ob sie berufstätig sein darf. Das ist ja bis zur großen Familienrechtsreform in den 70er Jahren noch so gewesen, dass der Mann die Frau, die Stelle der Frau kündigen konnte gegen ihren Willen, wenn er fand, dass sie die Hausarbeit vernachlässigt dadurch. Und das letzte krasse Diskriminierung ist ja erst 97 aufgehoben worden, nämlich noch die Vergewaltigung in der Ehe, die nicht strafrechtlich relevant war. Da gab es heftige Debatten und nur ein überfraktioneller überfraktionelle Frauenkoalition war wichtig dafür, dieses Gesetz durchzusetzen. Also wir haben eine ganze Reihe von Bestimmungen, die eigentlich diesen Männer und Frauen sind gleichberechtigt entgegenstehen, die trotzdem über Jahrzehnte noch in Kraft geblieben sind.
Ja, oder neulich gerade noch, also noch gar nicht lange her, Nein heißt Nein, ne? Reform des Sexualstrafrechts, das spielt alles noch in diese Kategorie sozusagen.
Wir haben auch Im Frauenfilmfest in dem Kontext wurde ja auch, gab es eine Podiumsdiskussion zu dem Thema Recht auf den eigenen Körper, mhm, nämlich Abtreibung. Und wir haben diesen Paragraphen 219a.
Aha, genau.
Und also in meiner Jugend war das immer Paragraph 218, wo man gekämpft hat. Und diese Geschichte mit den biologischen Verortungen der Geschlechterrollen, ich meine, es gibt einen biologischen Unterschied, aber trotzdem hat meiner Ansicht nach jede Frau das Recht, über ihren Körper und über ihr Leben selber zu entscheiden. Also das ist meine Haltung eben. Und da gibt es ja auch immer noch eine Diskussion drum. Da muss immer noch drum gerungen werden.
Ja, das ist das Spannungsverhältnis zwischen, wir sind zugleich gleich, aber auch different. Und das ist, sagen, in der Erfahrung der Schwangerschaft, eins und zwei gleichzeitig zu sein, das ist in der Logik für viele schwierig zu verstehen und ist schwierig, sozusagen, recht systematisch zu erfassen.
Ich denke, okay, ich denke jetzt einfach, ich sage jetzt, was ich denke. Ich denke, dass man eben Möglichkeiten in alle Richtungen schaffen muss. Man muss die Möglichkeit schaffen, dass Frauen ihre Kinder selber erziehen, wenn es denn mit dem Vater nicht klappt, weil er sich von dannen macht oder was auch immer. Es muss aber auch möglich sein, dass er sich gegen das Kind entscheidet. Also es muss ihr beides offen gehalten werden.
Ja,
denke ich.
Das ist ja ein langer Kampf der Frauenbewegung gewesen, selbstverständlich.
Ja.
Das,
Selbstbestimmungsrecht. Aber es ist halt immer noch nicht selbstverständlich.
Nein, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. In Polen waren jetzt viele Frauen auf der Straße, weil es ihnen wieder weggenommen werden soll.
Genau. Auch in der alten Frauenbewegung war das Recht auf, sagen, legalen und einen medizinisch sicheren Schwangerschaftsabbruch ganz zentral, weil da haben die Frauen dann in elenden Bedingungen zum Teil das, was man kennt, mit der Strick Nadel versucht, selber den Abort herbeizuführen mit diesen Folgen für ihre Gesundheit bis hin zum Tod.
Ja. Und gerade gestern haben wir ja den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen quasi begangen und da ist viel nochmal zur Sprache gekommen, also wo es noch im Argen liegt sozusagen. Und ich denke, es ist auch immer wichtig, wenn der Gesellschaft sagt, wir wollen Gewalt gegen Frauen bekämpfen und wir wollen den Betroffenen sozusagen auch Schutz und Unterstützung geben, dann denke ich, muss sich die Gesellschaft auch dran messen lassen, inwieweit sie bereit ist, da auch zu investieren, um ein entsprechendes Hilfesystem aufzubauen und auch intakt zu halten.
Und da gibt es eben sicher auch Unterschiede, wie Frauen und Männer Politik machen, denke ich. Ich würde sagen, wir spielen jetzt ein bisschen Musik nochmal. Wir haben jetzt so ein bisschen einen historischen Abriss gehabt und wenden uns da nochmal konkreter der heutigen Situation zu. Wir haben hier ja auch den hübschen Slogan global denken, regional handeln oder andersrum. Also wir sind in einer globalisierten Gesellschaft, aber wir sind auch verortet an einem Ort, wo wir eben auch handeln. Und die Frage ist, wie handeln wir hier in Tübingen auch? Das war, wen hatten wir da, Nathalie?
Miljamba Sister Fa.
Sister Fa, eine afrikanische Künstlerin, die aber gleichzeitig auch eine Aktivistin ist und die man auch hier auf dem Frauenfilmfest erleben konnte, wo auch einige wichtige Informationen laufen. Das Frauenfilmfest ist ein Beispiel dafür, dass in Tübingen sehr viele Frauen aktiv sind, die sich einsetzen für eine Verbesserung der Frauen regional und global. Und ein wichtiger Akteur ist von der regionalen Politik, von der Stadt her, die Gleichstellungsstelle. Die Stabsstelle, um es mal korrekt zu sagen, Stabsstelle für Gleichstellung und Integration. Frau Köberlein. Ein weites Feld, das Sie da beackern müssen, vermute ich.
Ja, also das eine Gleichstellungsstelle sozusagen, die muss sowohl intern innerhalb der Verwaltung Gleichstellungsfragen oder nach Gleichstellung schauen. Das heißt zum Beispiel Unterrepräsentanz von Frauen, also wenn es Unterrepräsentanz von Frauen in Führungs- und Entscheidungspositionen gibt, also mit entsprechenden Maßnahmen gucken, dass das ausgeglichen wird, dass wir eine entsprechende Präsenz von Frauen in diesen Positionen haben. Eine Gleichstellungsstelle guckt aber auch, wo sind Frauen überrepräsentiert. Und wenn man dann sieht, sind hauptsächlich dort überrepräsentiert, wo eher weniger verdient wird oder wo hauptsächlich Teilzeit gearbeitet wird. Das ist dann auch interessant, weil auch da gilt es dann, Maßnahmen zu entwickeln. Wie können wir existenzsichernde Beschäftigung sichern zum Beispiel? Oder wie können wir Frauen ermöglichen, in diesen Positionen sich weiterzubilden, fortzubilden und die Chancen auf existenzsichernde Beschäftigung sozusagen erhöhen. Also das ist jetzt intern, da gibt es einen internen Chancengleichheitsplan, an dem arbeiten wir gerade. Und da wollen wir die Vielfalt der Frauen im Blick haben, also sowohl jetzt vom Alter her, als auch von der Herkunft her, auch also Migrantinnen, Nicht-Migrantinnen und so weiter. Frauen mit guten Qualifikationsabschlüssen oder Studienabschlüssen und solche, die es nicht entsprechend Abschlüsse haben. Dann ist es aber auch Aufgabe einer Gleichstellungsstelle, in die Stadt hinein mitzuwirken. Und also, das ist ganz, ganz wichtig, die externe Aufgabe. Und da sind wir dann mit unseren 100 Jahren Frauenwahlrecht, sind wir sehr, sehr stark im externen Bereich. Und ich würde sagen, ich empfinde mich in erster Linie als Netzwerkerin, weil in Tübingen gibt es so viele aktive Frauen, so viele Initiativen, Vereine, Organisationen, die in diesem Feld aktiv, super aktiv sind und von denen wir so profitieren können, dass ich denke, also da zu netzwerken, das ist eine reine Freude. Die zusammenzuführen ist dann aber auch wieder eine Aufgabe, weil den Überblick zu haben, wer ist denn da alles gerade aktiv, wen könnte man wie einbinden, wie ansprechen, wie kriegen wir auch mal was zusammen hin und so, dass jede sichtbar ist, ist auch wichtig. Das ist eine Aufgabe auch einer Stabsstelle für Gleichstellung.
Das heißt, man muss den Überblick haben, wer ist denn da alles?
Ja.
Wer betätigt sich. Mhm. Das erste war jetzt intern. Das ist ja was, das man praktisch intern entscheiden muss, wer wird wie bezahlt, wer wird eingestellt, was gibt es für Vorgaben für eine Stelle, wenn man Stelle besetzt. Das ist das Interne. Das kann man, ja, da kann man direkt drauf einwirken. Wenn es jetzt extern ist, dann geht es darum, die Leute zusammenzuführen. Mhm. Aber was hat eine Stabsstelle denn für Instrumente in der Hand, um da eine Unterstützung zu machen? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Also zum einen ein Instrument, was wir haben, wir können Zuschüsse geben. Also wir können Vereine und Projekte bezuschussen, wir können fördern. Das andere ist, wir können auch unterstützen bei der Projektentwicklung. Wir können auch zum Beispiel zusammenführen, also dass wir gucken, dass in der Stadt ein Angebot gibt, was vielfältig ist. Und dass wir sagen, guck mal, jetzt willst du das machen, aber das machen die schon, könnt ihr euch nicht zusammentun zum Beispiel. Was wir auch machen können, ist informieren über unsere Webseite selber oder auch informieren, wen gibt's denn alles, was machen die denn. Was wir auch machen, ist, dass wir zusammenführen an runden Tischen. Also, dass wir wirklich versuchen, im Kontakt zu sein und miteinander in Kontakt zu bleiben. Also, dass wir im Gespräch sind. Und diese runde Tische, die variieren. Dieses Jahr war jetzt das Hauptthema natürlich 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir haben aber auch einen runden Tisch, der heißt TIP. Das ist die Tübinger Initiative gegen Gewalt an Frauen. Da sitzen dann wieder ganz andere Akteurinnen und Akteure zusammen, also auch Polizei und so weiter. Es gibt verschiedene runde Tische, an denen wir Menschen zusammenführen. Es gibt einen Tisch Arbeit, es gibt einen Tisch Integration, es gibt den Integrationsrat, wo auch Frauen, also natürlich auch Frauen ein Thema sind und so weiter und so fort. Und was ich ganz arg wichtig finde, wir haben jetzt vor, also wir haben ja als Stadt die EU-Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterschrieben auf der lokalen Ebene. Und da müssen wir, und das wollen wir auch, einen Aktionsplan erstellen zur Gleichstellung, stadtweit sozusagen, einen lokalen Plan. Und da werden wir auch, das werden wir mit einem großen Beteiligungsprozess machen. Das entscheiden wir natürlich nicht allein am runden Tisch. Am grünen Tisch. Runden Tisch schon, aber grün soll er nicht sein. Aber grün ist eigentlich auch eine schöne Farbe. Aber
ich meine, der grüne Tisch, das ist der Planungstisch.
Der Planungstisch, genau.
Und wenn man Sachen lanciert, braucht man dazu ja auch einen Rahmen. Und wenn man runde Tische hat, dann braucht man dafür auch ein Thema. Das heißt, wir hatten jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das war dann so ein Kristallisationskern für den runden Tisch, wo man natürlich auch vieles bewirken kann mit so einem Kristallisationskern. Und wenn es jetzt von der EU aus da eine Aktion gibt, dann hat man da ja auch wieder einen Grund und einen Kristallisationskern für Aktivitäten, ein Anschubpunkt.
Ja, und ich denke, also dieser Anschubpunkt, also ich glaube, dass aus diesem runden Tisch 100 Jahre Frauenwahlrecht, dass es uns auch Schubkraft gibt für die Umsetzung dieses, also für die Aufstellung und Umsetzung dieses Aktionsplans. Gleichstellung.
Das heißt, so ein Aktionsplan beinhaltet ja auch immer bestimmte Punkte. Wie kommt man auf die Punkte? Manche zeigen sich ja sehr schnell, bei manchen kommt es erst nach einer Weile. Wie kommt man dazu, dass man sagt, wir machen jetzt was auf die und die Art?
Also diese EU-Charta, die umfasst allein schon 31 Artikel. Nach den also Bereiche, in denen zum Beispiel vorgeschlagen wird, in denen wir aktiv werden könnten, aber sie umfasst vor allen Dingen auch Gender Mainstreaming, Gender Budgeting, also eine gewisse Herangehensweise. Und dann geht es darum, dass wir gucken, wir wollen so machen, was machen wir schon? Die Stadt sozusagen ist ja nicht nur Arbeitgeberin, sondern sie ist auch Dienstleistungserbringerin und sie ist Auftraggeberin und sie hat noch viele verschiedene andere Funktionen. In all diesen Funktionen müssen wir gucken, wie sind wir da gleichstellungsmäßig unterwegs. Und in der Charta steht auch drin, dass wir die Stadtbevölkerung einbeziehen sollen in die Planungen. Und da werden entsprechende Formate entwickelt werden, wie wir das machen. Und natürlich wird auch dort bestimmt, welche Handlungsfelder wir ganz konkret in den nächsten 2-3 Jahren angehen wollen. Weil alle 31 kriegen wir nicht auf einmal hin.
Ich meine, es ist ja auch so, das ist das eine, kann man mal sagen, das kommt von oben, also wird von einem anderen grünen Tisch an den nächsten grünen Tisch weitergereicht. Aber man hat ja immer vor Ort verschiedene Gegebenheiten, auf die man trifft und mit denen man dann, also es kommt auch was von unten nach oben.
Sehr viel.
Also es ist so ein Austausch. Mhm. Gibt es da Punkte, wo man sagen kann, das ist jetzt Tübingen spezifisch oder da haben wir gemerkt, ja, da, die Vorgabe liegt zwar da und da Wert drauf, aber bei uns ist eigentlich das und das gerade wichtig.
Es gibt keine Vorgabe, also keine Vorgabe, das sind nur Empfehlungen, es sind nur Hinweise, wie es gemacht werden könnte. Jede Kommune entscheidet für sich, was für sie wichtig ist. Und das heißt, auch hier in der Stadt entscheidet die Stadt gemeinsam mit den Männern und Frauen oder Menschen, sage ich lieber, die in der Stadt leben, welche Bereiche wir jetzt, also es geht immer um einen gewissen Zeitraum, da anpacken wollen. Und ich denke, politische Partizipation von Frauen, das bietet sich ja geradezu an, das wird ein ganz wichtiger Bereich sein in dieser Plan, also sowohl also ja als Aktionsfeld sozusagen, Handlungsfeld, das wir angehen wollen. Und da haben ja auch schon die Gemeinderätinnen, muss man sagen, was ganz Tolles gemacht, und zwar am 12. November diesen Sondertagesordnungspunkt im Gemeinderat, wo es schon erste Impulse geben kann, in welche Richtung könnten wir da aktiv werden.
Das ist ein Punkt, den wir hatten hier auch mal eine kleine Diskussion unter Frauen der Wüstenwelle, was sie eigentlich unter Politik verstehen und unter politischer Partizipation. Und wir sind dann drauf gekommen, dass es sehr unterschiedlich ist, dass oft auch Frauen ein Bild haben von Politik, das betrifft mich nicht. Aber unter Umständen sind es sogar Akteurinnen, die etwas machen, das man durchaus als politisch bezeichnen kann, weil es nämlich, sie hat zum Beispiel, da ging es um Rapperinnen, glaube ich, um eine Jugendgruppe, wo junge Frauen gerappt haben, und sie meinte, das ist hochpolitisch, was die machen, aber wenn man sie fragen würde, was sie von Politik halten, auch gar nichts. Das ist keine Politik, was sie da machen, damit habe ich gar nichts zu tun. Und da habe ich so das Gefühl, dass da oft auch so ein Bewusstsein fehlt, was man eigentlich erreichen kann, also wo eigentlich die Möglichkeiten sind, sich einzubringen. Und von daher finde ich das einen guten Ansatz.
Das sieht man auch in der Forschung, dass ganz oft wenn politisches Interesse abgefragt wird, Regierungspolitik abgefragt wird oder das ist, woran die Leute denken. Die denken schon dann gar nicht, und die denken ganz stark an die nationale Ebene dann schon. Die denken weder auf so sehr an die lokale Ebene, wo sich Politik eben anders realisiert, aber die denken auch weniger daran, an vielleicht das soziale Engagement, wo sie selber tätig sind und wo es fließende Grenzen gibt. Wenn ich in der Obdachlosenhilfe vor Ort zuständig bin und mich engagiere, dann bin ich da natürlich ganz nah an der Frage Sozialpolitik. Ja. Warum haben wir ein massives Armutsproblem in einer Gesellschaft, die eigentlich so reich ist wie die Bundesrepublik? Aber dann begreife ich das vielleicht selber gar nicht so. Ich denke, na ja, ich koche halt jetzt für die Obdachlosen und sortiere die Kleidung und sehe das aber nicht auch schon sagen als Teil eines politischen Engagements.
Es ist auch, also es fällt mir jetzt gerade ein, gerade auch im Hinblick auf die Unterstützerinnenkreise für geflüchtete Menschen, die nach Tübingen, haben ganz viele gesagt, das ist nichts Politisches, ich will nur helfen sozusagen, aber gleichzeitig haben sie ein deutliches Signal, ein politisches Signal auch gesandt, ohne dass sie das jetzt als solches selbst vielleicht zum Teil definiert hätten.
Ich denke, also ein Wort, das heute sehr oft gefallen ist, auch das Zusammenarbeiten und verschiedene Sichtweisen zusammenbringen, vernetzen. Und es ist auch das Wort Zivilgesellschaft gefallen. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Beitrag ist. Und ich glaube, dass da Frauen auch eine wichtige Rolle spielen in der Frage, wie machen wir Politik, in der Frage, wie schaffen wir demokratische Strukturen. Das hängt auch von Individuen ab. Es hängt ja auch von Individuen ab, die das Gefühl haben, ich kann zusammenarbeiten mit anderen und damit etwas bewirken.
Genau, also Politik ist letztlich dann die Gestaltung des Gemeinwesens und das geht nur gemeinsam und muss sich sagen, in Kollektiven eben arrangieren. Und da spielt Zivilgesellschaft eine ganz, ganz zentrale Rolle. Zivilgesellschaft ist immer auch politisch.
Das heißt, es ist genau das, was wir hier machen, was der Runde Tisch 100 Jahre Frauenwahlrecht repräsentiert. Was man erleben kann an den Veranstaltungen, die es da geben wird. Und die Hoffnung ist, dass sich da eben auch noch mehr Zusammenarbeit draus bildet.
Ja, das wäre sehr schön.
Ja, auf jeden Fall.
Der Festakt am 30. November, wer darf denn da alles hin und wo ist das? Und
das ist eine öffentliche Veranstaltung. Sie findet in den sogenannten oberen Museumssälen im Silcher- und Uhlandsaal statt. Wilhelmstraße 3 ist es, also in dem ganzen Komplex, wo auch das Kinomuseum, das Restaurantmuseum ist, da oben in den Sälen und als öffentliche Veranstaltung explizit konzipiert.
Es fängt um 18 Uhr an. Ich glaube, man muss, also es ist wirklich, die zu spät kommen, kriegen vielleicht auch keinen Platz mehr. Also wir haben 180 Plätze sozusagen und ich bin mir sicher, das ist so eine attraktive Veranstaltung, die kriegen wir bestimmt voll.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Es wird feierlich sein und es wird, sagen, erkenntnisreich sein und es wird aber auch spaßig sein.
Ja.
Und wer da nicht keinen Platz mehr kriegt, also wir sind auch dort und nehmen auf.
Genau.
Das heißt also, ihr werdet das auch nachhören können. Ihr könnt auch das heutige Gespräch nachhören auf unserem Blog und Podcast auf Lokalmagazin, im Lokalmagazin Blog und Podcast auf www.hoeste-welle.de. Ihr könnt auch das uns in der Wiederholung nochmal hören und in der Mediathek. Also wir sind live immer heute am Freitag von 11 bis 12. Es gibt auch Lokalmagazin am Montag von 11 bis 12 und die Wiederholung vom Freitag ist am Samstag von 6 bis 8.
Also. Ich wollte sowieso noch sagen, dass ich das toll finde, wie die Wüste Welle das alles begleitet und aufnimmt und mitschneidet und sozusagen dann auch dokumentiert, was wir da jetzt in Tübingen alles machen. Das finde ich ganz hervorragend.
Es ist uns ja auch wichtig und wir sind ja auch Teil dieser Bewegung, die sagt, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen vielfältige Stimmen hörbar machen. Und gerade hier haben wir auch immer schon eine Bewegung gehabt, die gesagt hat, Frauen an die Mikros und Frauen hörbar machen. Mhm. Und gut. Mhm. Ja, also ihr hört schon, es gibt viel Spannendes. Es gibt auch, im Moment läuft noch das Frauenfilmfest. Und es gibt auch nach dem Frauenfilmfest gibt es Filme, es gibt Kampf ums Wahlrecht. Das könnt ihr auch nachsehen auf den 100-Jahre-Blog bei der Stadtverwaltung Tübingen, wenn ihr 100 Jahre Frauenwahlrecht eingibt. Es gibt auch für Mädchen Filme vom Mädchenverein gemacht, Thema e.V., wenn ich es richtig im Kopf habe. Die machen jeweils freitags nachmittags Mädchenfilme.
Mädchentreff.
Mhm. Genau. Und soviel ich weiß, gibt es da auch Filme für Mädchen, die auch, also einer lief auch im Rahmen des Frauenfilmfestes. Aber es gibt natürlich nicht nur Filme, es gibt Vorträge, es gibt Aktionen. Schaut nach bei der Stadt unter 100 Jahre Frauenwahlrecht und bei uns auch unter 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir haben da auch einen Blog, wo wir auch eine Rückschau haben auf das, was bei uns gesendet wurde. Genau.
Darf ich noch eine Sache ganz kurz sagen, die mir auch wichtig ist, also weil ich das schon sehr schön finde, dass wir das Frauenwahlrecht von weltweiten bis runter in die Kommune gehen. Und das war uns in Tübingen natürlich auch wichtig, dass wir das Kommunale, also wie war das in Tübingen, wie haben die Tübingerinnen und Tübinger das umgesetzt, gelebt und gemacht und dass wir das lebendig machen. Und ich finde es ganz toll, dass das Stadtmuseum jetzt zum Beispiel eine entsprechende Ausstellung auch macht und Tübingerinnen und Tübinger Politik zeigt. Und das wollte ich einfach nochmal sagen, das finde ich sehr anschaulich, dann quasi so richtig greifbar.
Könnt ihr dann ab Januar, im Januar ist die Ausstellungseröffnung,
Ja, am 19.
Am 19., als das erste Mal gewählt werden durfte, könnt ihr auch ins Museum gehen, Stadtmuseum Tübingen, und da die Ausstellungseröffnung erleben und dann eben auch euch die Ausstellung anschauen. Sehr spannend. Wir werden auch darüber berichten. Leider sind wir jetzt am Ende unserer Stunde hier auf der 96,6 der Wüstenwelle. Das war das Lokalmagazin vom 26.11. zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Verantwortlich für die Stunde war Elvira Stecher und die bedankt sich jetzt ganz herzlich bei Lucia Köberlein, der Leiterin der Stabsstelle für Gleichstellung und Integration, und bei Frau Professor Gabriele Abels von den Politikwissenschaften in Tübingen. Weiterhin viel Spaß auf der Wüstenwelle. Bye, bye.